Und da habe ich aber wirklich erstmalig dann gekündigt, ohne was Neues zu haben, weil ich so, der hat mich so fertig gemacht, dieser Vorgesetzte, dass ich gesagt habe, ich muss gehen, weil sonst verbrenne ich, ja. Also das geht dann. Und da war schon dann wirklich erstmalig in meinem Kopf, ich will wirklich eigentlich was anders machen, weil es gab dann schon diese, ich habe ja da schon parallel angefangen mit Ausbildungen in eine andere Richtung, also war mehr so ein bisschen Ausgleich und Hobby und so. Und dann war das jetzt ja eigentlich die Gelegenheit, sich eine Auszeit zu nehmen und einmal so schauen, was will ich. Ja, wäre ein guter Plan gewesen, aber dann kamen so von außen ständig Jobangebote oder, also ich habe mich wirklich nicht bemüht, aber es wurden mir ständig Vorstellungsgespräche aufgedrängt. Also von wegen Auszeit in einem Monat, wo ich gefühlt habe, ich bin jetzt in der Dating-Show, ich habe halt einen Monat verbracht mit ständigen Vorstellungsgesprächen. Ich meine, eh Luxus mit Mitte 40, weil man hat mir ja erklärt, bist du verrückt, du kannst ja nicht kündigen mit Mitte 40, du wirst nie mehr einen Job finden. Vollkommener Blödsinn, ja.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Papa Hamsterrad. Servus Berufung. Und heute habe ich wieder einen sehr, sehr lieben Gast da. Herzlich willkommen, liebe Sabine Buiten.
Hallo Claudia, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sabine, möchtest du dich einmal bitte kurz vorstellen, so ein paar grobe Eckdaten von dir?
Ja, mein Name ist Sabine Buiten. Ich bin selbstständig und begleite Frauen in beruflichen und privaten Umbrüchen und Trennungsphasen. Bin Mitte, Ende 50 und habe, sage ich einmal, etwas später meine Berufung gefunden. Sie war schon länger da, aber jetzt darf sie gelebt werden. Und ja, freue mich schon jetzt auf unser Gespräch und das, was du mich fragst.
Na, lass dich überraschen. Aber zuerst kommt die erste wichtige Frage, die ich in allen Interviews stelle. Kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Ich kann mich tatsächlich erinnern, weil ich jetzt irgendwann darüber nachdacht. Und ich kann, als erstes war das Lehrerin, weil ich hatte so eine coole Volksschullehrerin, die ich so wirklich gern gemocht habe. Und dann wollte ich Archäologin werden. Frag mich nicht, warum.
Warst du generell an Geschichte interessiert?
Nein, ich glaube, mich hat das einfach so interessiert, dieses Ausgraben der Dinge zu entdecken, irgendwie so versteckte Welten oder alte Welten irgendwie zusammenzubauen. Also ich glaube, rückblickend ist es einfach so diese Neugier. Aber ich habe nie so einen Bezug zur Geschichte oder so gehabt. Also ich glaube, das war so kindlich, hat man sich so das toll vorgestellt, wenn man dann so irgendwo im Ausland.
Kannst du dich erinnern, in welchem Alter das ungefähr war?
Das war sicher alles, das war alles Volksschul. Naja, das war alles so Kindergarten, also ich war in keinem Kindergarten, aber maximal Volksschulalter. Und dann kam relativ schnell dieses wirklich, ich will in einer Bank sein, ich will in einem Büro sein, ich möchte stempeln, schreiben. Also ich habe immer schon gern diese Kinderpost, ich weiß nicht, ob du das...
Ja, sicher, natürlich.
Mit dieser kleinen Stempeln und meine Mutter hat mir dann immer vom richtigen Postamt so diese Erlagscheine und was da alles gegeben hat zum Spielen gebracht und das habe ich stundenlang spielen können. Ich habe die größte Freude mit 1000 unterschiedlichen Kugelschreibern gehabt, also ich hatte dieses Bürozeugs immer schon sehr gerne. Also das nach diesen Anfängen, wo ich nicht wirklich, also dieses Archäologie und Lehrerin war so ein bisschen aufgrund von, weiß nicht, woher das kam, aber Bank, Büro, das war dann sehr schnell da und ging auch nicht mehr weg.
Okay. Ja, also so einen Bezug zu so Büromaterial und so weiter habe ich auch immer gehabt und am liebsten so Buntstift. Boxen
ja, ja, wunderbar. Warm, ja.
Die ich aber nie gekriegt habe. Und jetzt kaufe ich wie die blöde Buntstifte und Filzstifte und Brushstifte und was weiß ich. Ja. Genau. Also, Büro hatte ich irgendwie schon angesprochen und Stempeln auch. Wie hast du dich denn dann beruflich sozusagen orientiert beim nachdem die Schule zu Ende war, also so die, weiß nicht, warst du in einem Gymnasium?
Nein, ich war in einer Hauptschule.
Genau, nach der Hauptschule.
Und ja, also da war klar, dass das Handelsschule oder Hack sein wird. Dann Handelsschule gemacht, weil ich so ein bisschen nicht wusste, ob ich wirklich noch 5 Jahre Schule gehen möchte, weil schon dieses eigene Geld verdienen ein bisschen im Kopf war. Weil die Verlockung sehr groß war, da nicht mehr die Mama fragen zu müssen, ob ich mir irgendwas kaufen darf. Und habe mich irrsinnig gefreut, da gab es ja diese Aufnahmeprüfungen und das war wirklich, weiß ich noch, für mich das Highlight, dass ich mir vorgefahren zur Schule. Da ist ausgehängt gewesen, diese Liste, wer die Aufnahmeprüfung bestanden hat und da war halt mein Name. Muss ehrlich sagen, das war für mich, ich bin wirklich, wirklich gefreut drüber. Muss auch sagen, ich war ein Kind, das immer gerne in die Schule gegangen ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne in die Schule gegangen. Ja. Und dann war ich in der Handelsschule.
Hast du auch leicht gelernt?
Nein, will ich gar nicht sagen. Also leicht gelernt habe ich nicht, aber erstens haben wir, es gab ja dann immer neue Buntstifte, neues Federpenal und so. Ja. Und diese neuen Schulbücher und so, es war immer so dieses Gefühl des Neuanfangs, ja, und so neue Kleidung, weil das war ja nicht so wie jetzt, dass du ständig neue Kleidung gekauft hast. Das ist auch schon noch immer so Herbst, Frühling, also immer so zum Schulanfang oder Ferienanfang gab es dann irgendwie so Kleidung kaufen. Und, aber es war irgendwie, ich habe halt grundsätzlich gern gelernt, weil ich halt was Neues lernen wollte, aber nicht, also leicht habe ich mir in gewissen Gegenständen getan und in gewissen Gegenständen habe ich mir echt geplagt. Ja.
Und wo hast du dir leicht getan?
Deutsch. Also Deutsch war, also ich habe mir Deutsch nie angestrengt, ich habe nicht gern Geschichten erzählt. Chemie war auch nicht so, also so schwierig. Ja, also so diese Lerngegenstände, so Geschichte, Biologie und so, das war kein Thema. Was für mich eher mal so ein bisschen eine Herausforderung war, Mathematik. Aber ich glaube, das ist auch schon die Sozialisierung. Mädchen tun sich schwer mit Mathe. Und Englisch, also so Sprachen, das war nicht so mein Favorite-Feld. Also da habe ich wirklich, wirklich lernen müssen. Wirklich lernen müssen, dass das hängen bleibt.
Ja, ja. Ist mir auch so gegangen.
Ja.
Also du hast dich für die Handelsschule entschieden und warst du dann dort glücklich in der Handelsschule? Hat dir das gefallen?
Ja, absolut. Also das war so wirklich meins, dieses ganze Kaufmännische, dieses zu verstehen, wie funktioniert so dieses Betriebswirtschaft, Lehre, also wie funktioniert ein Betrieb, wie funktioniert ein Staat und dieses ganze Drumherum, das hat mich schon interessiert, ja. So Rechnungswesen, da habe ich zwar am Anfang auch ein bisschen gekämpft, aber da hat mich dann der Ehrgeiz gepackt, es verstehen zu wollen. Ja. Also, und irgendwann war es dann klar. Also ich glaube, da habe dann, glaube ich, sogar Nachhilfe in diesen Dingen gegeben. Dann haben wir ja noch Steno, glaube ich, gehabt.
Bestimmt, ja, noch.
Steno, Zeit, Maschinenschreiben. Ja. Ja. Nein, sehr arg. Das darf man gar nicht erzählen. Ja. Nein, das hat mir schon getaugt, ja. Also es war schon eindeutig, dass ich in diese kaufmännische, wirtschaftliche Richtung gehe.
Genau. Und wie du dann fertig warst mit der Fachschule, was war dann dein erster Job oder wo, in welche Richtung?
Es war so kurz die Überlegung, ja. Also es war kurz die Überlegung, diesen Aufbaulehrgang zu machen, aber es war dann einfach auch so in der Pubertät so schwierig zu Hause und immer diese Diskussion, wie viel Geld ich zur Verfügung kriege. Und ich habe mich dann natürlich an alle Banken, die es gibt, beworben und noch, es gab dann in der Schule so ein schwarzes Brett, wo auch so Jobs ausgeschrieben war, da habe ich mich dann auch beworben. Da kam dann die erste Zusage, das war so eine Firma, die, glaube ich, Putzmittel oder so vertrieben hat. Also da habe ich sofort eine Zusage gehabt. Dann war ich, kann ich mir erinnern, glaube ich, im Familienministerium vorstellen. Die hätten dann auch zugesagt, aber dann kam eine Zusage in einer Bank. Das war damals die BSK, also die Bausparkasse. Und natürlich war klar, dass ich in die Bank gegangen bin.
Okay, Bausparkasse, okay.
Ja, das war also die heutige BAWAG. Ja. Damals war es noch die Bausparkasse, also die BSK.
Die waren ja sehr innovativ, für das es ein staatlicher Betrieb war, nicht? Weil die waren die ersten, wo man, Überweisungen quasi mit Briefkuvert machen konnte.
Okay. Ich habe es von
noch
ihm.
Kein Online-Banking, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, es ist, also von innen drinnen habe ich es halt dann weniger innovativ erlebt, weil es gab tatsächlich, also ich habe noch einen Dienstausweis zu Hause, wo Postsparkassenamt drinsteht. Also das heißt, ich war ja Vertragsbedienstete, da gab es ja auch noch viele Beamte. Jetzt kam ich da so als junges Mädchen rein und habe mir gedacht, oh mein Gott, ja. Erstens haben wir kam ich gleich wieder in eine Schule quasi, weil da gab es ja diese Bankenausbildung. Ja. Da war ich jetzt fast endlich vor mit Lernen und dann durfte ich da wieder so einen lustigen Kurs machen. Und dann ist ja so, wo gehst du hin? Das ist, da gibt es ja 17.000 Abteilungen. Und ja, du bist halt so gestartet und da habe ich halt schon gesehen, das Beamtentum war da schon sehr vorherrschend, muss ich mal sagen. Ja. Aber natürlich ein Riesending, ein wahnsinnig schönes Gebäude, ja, muss man schon sagen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viele Jahre in diesen denkmalgeschützten Hallen arbeiten habe dürfen. Also das rückblickend war das schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, in diesem Gebäude sein zu dürfen. Also das ist schon sehr, sehr imposant und cool.
Also das heißt, du hast in der Zentrale im ersten Bezirk gearbeitet?
Ja, Kochplatz,
ja. Ja, genau. Ja, das ist wirklich ein schönes Gebäude. Mhm. Ja, und wie ist dann weitergegangen?
Ich habe da begonnen. Und ja, also da haben sehr viele Neulinge, haben sie halt in den Inlandszahlungsverkehr gesteckt. Also da gab es so Schnupperabteilungen. Also ich war in der Wertpapierabteilung und im Inlandszahlungsverkehr. Und im Inlandszahlungsverkehr bin ich dann quasi bitten geblieben, weil da stecken sie, glaube ich, haben sie viele neue reingesteckt, weil das ist halt nicht so der Favorite-Job gewesen, wo jeder gern freiwillig bleibt. Das heißt, das war die Abteilung, wo du die Belege verarbeitest, die du dann eingeschickt hast. Wahrscheinlich, du hast es ins Kuvert geschickt und ich habe es dann dort gekriegt und habe dann diese Überweisungen gemacht. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Die wurden dann verfilmt, da waren diese Mikrofische und sehr arg, ja. Und das wurde halt von den Kunden abgebucht und so. Und das hat mich halt dann aber irgendwann überhaupt nicht happy gemacht. Also das war ziemlich eine stupide Arbeit und war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich habe halt dann versucht, intern mich zu bewerben. Und dann wurde ein Job ausgeschrieben unten in der Kundenberatung, also im Kassensaal in diesem schönen, bei der Kundenberatung. Und ich habe dann tatsächlich diesen Job bekommen und bin dann bei der Kundenberatung gelandet. Also nicht bei der Geldauszahlung, sondern wirklich bei der Beratung, welches Sparpaket, welcher Kredit oder was auch immer, diese Dinge, die halt Kunden beschäftigt haben, da war ich halt dann quasi, da bin ich halt dann dort gelandet und das war schon eine sehr interessante, spannende Zeit. Da war ich aber nicht so lange, weil ich hatte eine sehr nette, ältere Kollegin, die war früher Assistentin beim Vorstand, also beim Gouverneur hieß es ja dort. Ja, also da gab es ja keinen Generaldirektor, sondern es gab einen Gouverneur und zwei Vizegouverneure. Und die hat gesagt, sie sind so ein gescheites junges Mädel, sie müssen woanders hin. Und ich weiß, die suchen da jemanden und ich habe ihnen einen Vorstellungstermin gecheckt. Und mir gedacht, das ist stark, weil ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was mich da erwartet und bin da wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen und hatte dann tatsächlich einen Vorstellungstermin beim Vizegouverneur in dieser wirklich ganz schönen Zone in der BSK, weil die Vorstände saßen ja da in diesen denkmalgeschützten Räumlichkeiten, die ja wunderschön sind. Und ich bin dann tatsächlich durch diesen Zufall oder durch eine sehr liebe Kollegin, die mich fördern wollte, in diesen Assistenzjob quasi gestoßen worden. Also ich war dann tatsächlich mit Anfang 20, glaube ich, eine der jüngsten Vorstandsassistentinnen. Und es war eine, sage ich mal, sehr interessante, harte Schule, weil natürlich ich keine Ahnung, was da auf mich zukommt und eine ja ältere Kollegin gehabt, die mich sehr gut eingeschult hat. Also ich habe mich mit der ganz gut verstanden. Und ich war dann tatsächlich dort mit einer zweiten Assistentin vom Vizegouverneur.
Wow, schon mal ein ordentlicher Karriereschritt, ne?
Ja, also überhaupt nicht geplant. Also ich war nie so, dass ich gesagt habe, so jetzt wäre ich Assistentin von irgendjemandem. Aber irgendwie hat der Job ganz gut gepasst für mich, weil dieses, also man erinnere sich, es gab damals keine Mails, es gab kein Handy. Das kann man sich gar nicht vorstellen, einen Bankenvorstand ohne diesen Instrumenten zu organisieren. Also da gab es eben, er hat einen Kalender gehabt, ich habe einen Kalender gehabt. Wir haben parallel Termine ausgemacht und da passierte schon des Öfteren, dass wir einen und denselben Termin doppelt vergeben haben. Also kann man sich ja alles nicht vorstellen. Und ich war mit meinem Chef gemeinsam damals in einer Lotus-Notschulung. Das war dann das erste Programm, wo damals E-Mails rausgekommen sind. Und dann kam Autotelefon und so, da kam so ein bisschen dieses Moderne irgendwie daher. Aber wir haben halt schon noch sehr oldschool gearbeitet, ja. War sehr interessant und es war sehr aufregende Zeit, weil ich natürlich sehr ehrfürchtig diesen ganzen großen Herren und da kamen ja hochrangige Politiker, da kamen ja wirklich interessante Künstler, also wir haben ja arge Besuche gehabt, also es war ja wirklich Leute, die es vom Fernsehen kennt hast und was auch immer, Riesenveranstaltungen im Kassensaal und, also das war schon extrem aufregend und spannende Zeit für mich, ja.
Das mit den Vorstandsassistenzen, das ist dir ja bis zu einem gewissen Grad dann einmal geblieben, eine Zeit lang.
Ja, ne? Ja. Na, das ist mir eigentlich bis jetzt geblieben, ja. Also, das ging irgendwie nie weg. Also, ich bin dann eben schwanger, also geheiratet und dann habe ich meine Tochter bekommen. Und da war halt irgendwie, mein Rückblick, was nicht klar war. Damals war es klar, ich bleibe dann zu Hause, gehe dann nur mehr halbtags. Das heißt, im Vorstand zu bleiben, geht nicht, ne? Und dann war es halt so, dass ich nach dem Karenz dann in eine andere Abteilung gewechselt habe. Ich bin dann in die Marketingabteilung, in die Bereichsleitung und war dann Assistentin der Bereichsleiterin. Und da habe ich dann halbtags gearbeitet, war ja ein Assistenzjob, aber halt quasi eine Ebene drunter und war auch sehr spannend, weil Marketingabteilung, Produktmanagement, also es war eine interessante Abteilung, weil es halt da wirklich auch Eventmanagement, also da war halt alles, was so um die Produkte und um Kunden gegangen ist. Und da habe ich auch an unterschiedlichsten Sachen mitgearbeitet, so gut es halt ging. Und in der Zeit war aber so, dass ich mich dann getrennt habe vom Vater meiner Tochter und habe dann Stunden erhöht, weil das wäre halt als alleinerziehende Mutter mit 20 Stunden halt gegangen. Und irgendwie war aber dann so dieser Moment, wo man gedacht hat, das taugt mir da nicht. Also ich bekam dann eine neue Chefin, die extrem mühsam war, der es echt nicht gematcht hat. Ich habe eine neue Kollegin gekriegt, die auch extrem anstrengend war. Und das war irgendwie so ein Jahr nach der Scheidung so irgendwie das Gefühl, ich muss da beruflich was verändern. Und habe dann tatsächlich nach 14 Jahren und 9 Monaten selbst gekündigt. Quasi alles
nach der alten Abfertigungsregelung.
Ja, großartig. Also ja. Das wurde ich sehr oft gefragt in Bewerbungsgesprächen. Wieso haben Sie selber gekündigt? Aber ja, ich wollte einfach nur weg. Ich habe es auch nicht bedacht, aber ich sage einmal, ja, mei, ist wie es ist. Ich war lang sehr unglücklich und habe nicht gewusst, wie ich da rauskomme und habe dann tatsächlich eine Bewerbung weggeschickt. Und habe eine Zusage gekriegt und das habe ich irgendwie so als Zeichen gesehen. Und die hätten natürlich nicht auf mich warten können, bis ich da irgendwie wahrscheinlich einvernehmlich was zusammenbringe. Und habe dann eben selber gekündigt und bin dann von der Bank in die Autobranche gewechselt. Also ich ging dann zu Tabuk, das ist ein Autohaus, die so verschiedene Marken wie Nissan, Jaguar, Land Rover, Alpha, quasi vereint haben und ich bin da zum Vorstand gewechselt und bin dann in Schechat gesessen. Also es war eigentlich ein Geschäftsführer, der Kroatien und ich glaube Deutschland bedient hat. Und das war natürlich ein kompletter Paradigmenwechsel. Ja. Also das war komplett andere Branche. Meinen Job gab es noch nicht. Das war Geschäftsführer mit zwei Kontrollern, glaube ich, waren die. Und ich habe die dann quasi übernommen. Aber da gab es noch nichts. Also das war eine totale Männerwirtschaft. Ich habe einmal Monate dort Ordnung gemacht und habe versucht, quasi meinen Job einzurichten und so ein bisschen in diese Branche reinzuschnuppern. Und dann war aber das Problem, dass der Geschäftsführer seinen Vertrag nicht verlängert hat und ich stand dann da und hatte keinen Chef mehr. Super. Ach super, jetzt hast du einen sicheren Job aufgegeben und jetzt stehst du da. Es kam aber dann ein neuer Vorstand, ich muss sagen, der ist bis jetzt noch zum Teil einer meiner Lieblingschefs geblieben, der so ein lieber Mensch war. Der hat dann den Vorstandsjob übernommen und mich als Assistentin quasi adoptiert. Und das war so ein cooles Arbeiten mit dem. Also das muss ich echt sagen, großartig. Also ich habe da so viele Dinge gelernt mit dem. Wir waren regelmäßig auf Dienstreisen. Der hat mich, muss ich wirklich sagen, auch als alleinerziehende Mutter so unterstützt, ja, dass ich extrem flexibel arbeiten konnte. Das war wirklich, wirklich toll. Und dann bin ich halt so reingewachsen in diese Materie und was diese ganzen Listen bedeuten und was das heißt, wenn die ganzen Autohausleiter untereinander geplaudert haben, diese Begriffe, das muss man ja alles lernen. Ne? Aber da gab es mir die Möglichkeit und ich habe echt ein großes Aufgabengebiet gehabt. Also da habe ich wirklich, wirklich viel gelernt in der Zeit.
Und hast du, sagen wir, aus dieser mehr oder weniger Beamtenzeit, ja, warst nicht Beamte, aber trotzdem aus diesem aus dieser Beamtenhaltung und so, die es dort gegeben hat, etwas für dich mitnehmen können in die Privatwirtschaft?
Ich meine, es ist ja dieses Beamtentum wurde ja immer weniger und weniger, weil wir wurden ja dann fusioniert mit 2, 3 verschiedenen anderen Banken, unter anderem zum Schluss dann auch mit der BAWAG. Das heißt, diese Menschen, die so ticken, sind ja wirklich immer weniger geworden und ich bin ja dann auch sehr schnell in den Bankenkollektiv gewechselt. Mhm. Ich habe nur gemerkt, wie das ganz anders ist, wenn man aus so einer geschützten Werkstätte kommt, was vollkommen wurscht ist, wo Drucksorten en masse produziert worden, die ein Vermögen gekostet haben. Und dann kam ich aber, bei Dabuk war es dann schon so ein bisschen kritisch mit der finanziellen Lage. Ich habe halt dort wirklich gelernt, anders zu haushalten mit Büromaterial, weil da war ja für alles zuständig irgendwie gefühlt, ja. Wie man dann merkt, wo in einer Firma alles so im Überfluss da ist, ja, und wo man für alles eine Zulage kriegt, weil das war ja damals, war ja die Bank ja wirklich noch, was du für jeden Furz gefühlt eine Zulage gekriegt hast. Und dann ist es in der Privatwirtschaft natürlich etwas ganz anderes, ja. Aber es ist schön, wenn man so verschiedene Blickwinkel und verschiedene Branchen kennenlernen kann, weil man dann irgendwo bei jedem Jobwechsel, es erschüttert die nichts mehr. Ja. Also der erste Jobwechsel, so wie es war von der Bank in eben zu Dabuk, das war für mich der einschneidendste, weil ich natürlich erstens einmal was ganz Sicheres, Langjähriges aufgegeben habe und überhaupt nicht gewusst habe, was mich dort erwartet. Und ich glaube, das ist so einmal der erste Sprung ins kalte Wasser. Alles, was danach kommt, war nicht mehr so schlimm.
Genau. Also man baut so eine gewisse Resilienz auch auf, nicht?
Ja, und man lernt halt natürlich bei jede Firma hat ihre eigene Kultur, ihre eigene Organisation, die der Chef hat, halt so seine eigenen Vorlieben zu arbeiten. Man kriegt unterschiedliche Aufgabengebiete, man wird halt einfach so ein Allround-Talent. Und ich glaube, das ist das, was mir wirklich gut getan hat, weil ich so verschiedene Sachen immer dazu bekommen habe. Da hat irgendein anderer Geschäftsführer gekündigt, da habe einen Teil ich übernommen. Also es war irgendwie so, okay, mache ich halt dann. Schauen wir mal. Also man hat mir auch sehr viel zugetraut.
Ja. Das ist interessant. Hast du das Gefühl, dass du als Frau, dass dir da mindestens genauso viel zugetraut wurde wie Männern? Oder? Weil die Zeit war ja auch noch eine andere, ne?
Ja, absolut. Nein, ich war halt trotzdem immer die Assistentin.
Ja.
Also in Führungspositionen habe ich, wenn ich jetzt rückblicke, hatte ich wenig weibliche Vorgesetzte und viel mehr männliche Vorgesetzte. Und es war schon rückblickend, waren viele Dinge vielleicht sehr, sehr an der Grenze oder sogar über der Grenze. Das würde ich heute ganz anders bewerten und ich würde ganz anders agieren. Mhm. Also gerade wie es war in der Bank als sehr junge Vorstandsassistentin. Also da waren schon sehr viele Situationen, die sehr, sehr fragwürdig waren, jetzt rückblickend.
Okay. Es ging aber dann ja weiter, ne? Du bist
Ja. Da hatte ich dann leider das Problem, das ist halt als Assistentin, hast halt das Schicksal, du steht und fällt halt alles mit deinem Vorgesetzten. Mhm. Und mein Vorgesetzter, also mein Vorstand damals war ja aus der Steiermark und der hatte eine Familie mit 4 Kindern und der hatte dann ein Jobangebot wieder in der Steiermark und hat sich entschieden, wieder zurückzugehen. Der hätte mich auch wirklich mitgenommen. Aber ich habe gesagt, das geht halt nicht. Meine Tochter geht hier in die Schule. Damals haben meine Eltern oder mein Vater hat noch gelebt. Und ich habe gesagt, ich kann meinen Papa halt nicht allein lassen. Das geht nicht. Also ich weiß nicht noch, wie er mir das gesagt hat. Ich habe wirklich so geweint. Ich war so traurig, weil das so ein tolles Arbeiten mit ihm war. Aber ja. Ja, und dann war ich gezwungenerweise, also ich hätte bleiben können, aber ich habe mich dagegen entschieden und habe mich dann halt auf Jobsuche begeben und dann waren so ein bisschen eine Jobzusage gehabt bei einem Unternehmen. Da haben sie aber den Vorstand über einer Nacht- und Nebelaktion rausgeschmissen. Das heißt, ich hatte dann wieder keinen Job, also keine Jobzusage. Und dann bin ich danach bei Palmas Immobilien gelandet. Das ist also nicht die Unterwäsche, sondern der Immobilienbereich da, der Palmers Familie. Und da war ich dann 2 Jahre, also da war ich nicht so lang, da muss ich sagen, war ich nicht sehr happy, weder mit dem Aufgabenbereich noch mit dem Vorgesetzten. Da war ich dann, da hat mir dann ein Kollege mir einen Job, hat er gesagt, er weiß bei der Volksbank, bei einer Tochtergesellschaft von der Volksbank suchen sie eine Assistentin für die Geschäftsführung. Und dann wieder zurück in eine Bank und war dann beim Immobilienleasing-Bereich der Volksbank, bin ich dann gelandet in der Geschäftsführung. Ja.
Und da hat sich die Bank dann mittlerweile auch schon ordentlich verändert gehabt, oder?
Ja.
Das Bankwesen und so, ja.
Da war es auch schon wieder ganz anders. Also da war ich dann zuständig für einen Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin. Und ich kam da auch wieder in eines, so eine Zeit, wo da ein Riesenaufbau war, Aufschwung. Wir haben aufgenommen, wir sind extrem gewachsen. Das war, muss ich sagen, eine spannende, schöne Zeit. Ich war da zuständig immer für 2 junge Assistentinnen, die beim Empfang zu mir gehört haben, wo ich dann junge Assistentinnen noch nebenbei ausgebildet habe. Habe auch einen tollen Aufgabenbereich gehabt. Das war eine sehr spannende, coole Zeit. Und dann kam diese Bankenkrise, diese Finanzkrise und dann war die Volksbank halt auch betroffen mit dieser die dann auch Staatsgeld gebraucht haben. Und ab dann ging es wirklich auswärts. Da ist der Name Geschäftsführer weggegangen, eben neue Vorgesetzte kriegt, die es nicht anstrengend waren. Also es war dann auch wieder alles so ein bisschen semi-optimal, wo ich dann auch gesagt habe, ich muss mich verändern, ich halte die Stimmung nicht aus und auch diese neue Bereichsleitung, mit der ich auch ein bisschen so meine Herausforderungen hatte. Also war ich wieder auf der Suche und habe diese tolle Idee gehabt, bei Palmers Immobilien, bei meiner Ex-Firma hat sich ein Vorstandswechsel ergeben, haben wir gedacht, na dann gehst halt wieder zurück. Kein so gescheiter Plan, aber gut. ich wollte es noch mal wissen, also es war die Shitshow nur mit einem anderen Chef, also es war der Aufgabenbereich auch wieder, war genauso semi-optimal, obwohl man mir was anderes versprochen hat. Der neue Vorstand war halt jünger, aber genauso crazy. Also gut, das war ein bisschen so ein Griff ins Klo, weil das war so aus dieser Sicherheitsbedürfnis und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ich hätte einfach einmal 1-2 Monate, 3 Monate zu Hause bleiben sollen und einmal schauen, wo geht's hin. Aber da war ich so ein bisschen im Panikmodus und dann kam halt ein Angebot und dann denkt man sich halt, okay, gute Entscheidung. Und da habe ich aber wirklich erstmalig dann gekündigt, ohne was Neues zu haben, weil der hat mich so fertig gemacht, dieser Vorgesetzte, dass ich gesagt habe, ich muss gehen, weil sonst verbrenne ich. Ja, also das geht dann. Und da war schon dann wirklich erstmalig in meinem Kopf, ich will wirklich eigentlich was anders machen. Weil es gab dann schon ich habe da schon parallel angefangen mit Ausbildungen in eine andere Richtung. Also war mehr so ein bisschen Ausgleich und Hobby und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit, sich eine Auszeit zu nehmen und einmal so schauen, was will ich. Ja, wäre ein guter Plan gewesen, aber dann kamen so von außen ständig Jobangebote oder also ich habe mich wirklich nicht bemüht, aber es wurden mir ständig Vorstellungsgespräche aufgedrängt. Okay. Also von wegen Auszeit in einem Monat, wo ich gefühlt habe, ich bin jetzt in der Dating-Show, ich habe halt einen Monat verbracht mit ständigen Vorstellungsgesprächen. Ich meine, Luxus mit Mitte 40, weil man hat mir ja erklärt, bist du verrückt, du kannst ja nicht kündigen mit Mitte 40, du wirst nie mehr einen Job finden. Vollkommener Blödsinn, ja. Also überhaupt nicht. Ja, also. Und ich hatte dann wirklich diesen Luxus, aus 3 Angeboten auszuwählen. Ja. Also wurde wieder der eigentliche Plan wurde wieder in die Ecke gestellt und bleib bei deinem Leisten, ja, bleib in dem Assistenzbereich. Und dann bin ich eben bei der Bundesimmobiliengesellschaft gelandet. Ich habe mich da dann entschlossen, also die anderen beiden Angebote wären wieder Vorstandsassistenz gewesen und die BIK hat mir dann quasi angeboten, eine Ebene drunter, Bereichsleitung, aber mit Teamleitung. Also ein Team zu übernehmen und halt 2 Bereichsleiter. Und dann haben wir gedacht, okay, das klingt einmal nach was anderem. Ich dachte auch, jetzt bin ich dann nicht mehr beim Vorstand, dann ist ein bisschen weniger Arbeit. Natürlich nicht, ja. Aber es war schon neu, wieder interessant, also wieder ein bisschen anderer Bereich, doch sehr staatsnah. 2 sehr nette Bereichsleitung, also ein Mann, eine Frau und eben ein wirklich tolles Team, das ich halt dann gefördert, aufgebaut habe und diese Abteilung wurde gerade, also ich war im Bereich Universitäten Und die sind neu zusammengestellt worden. Das heißt, es war also gruppendynamisch sehr, sehr spannend. Also ich bin da mitten ins Chaos und das liebe ich eh, das taugt mir eh irgendwann. Und ja, aber da war ich auch eine Zeit lang wirklich gut beschäftigt, hat mir voll taugt. Aber irgendwie hat so dieses andere immer wieder angeklopft. Ja, also es war irgendwie so, es war nicht weg, ja. Und dann habe ich wieder angefangen, neue Ausbildungen zu machen, beziehungsweise mit der Ausbildung weiterzumachen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich bin immer unzufriedener und irgendwie sucht man kann es nicht benennen, aber es war halt einfach, dass ich gesagt habe, irgendwie möchte ich schon einmal was anderes ausprobieren und das wurde halt in den letzten Jahren immer massiver.
Mhm. Damit man sich ein bisschen auskennt, welche Ausbildungen hast du da gemacht, in welche Richtung ging das, was war das?
Also der erste Start 2009 war das Mentaltraining. Mhm. Und dann habe ich systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und da war schon der Plan, mit der Erlebnis- und Sozialberatung weiterzumachen. Da habe ich dann so ein bisschen überlegt, das ist so teuer und so viel. Und dann war mir aber klar, wenn ich in die Richtung gehen will, ich bin ein sehr korrekter Mensch und ich wusste, in Österreich darfst du ja nur Menschen begleiten, wenn du das Gewerbe, Unternehmensberatung oder LSB halt hast. Also habe ich dann mich durchgerungen und habe dann gedacht, jetzt mache ich den Lebens- und Sozialberater-Ausbildung. Und der zahlt sich ja ein bisschen, ne? Das ist, man glaubt immer, den macht man so nebenbei, aber der dauert schon eine ordentliche Zeit, vor allem berufsbegleitend, ne? Und der war dann irgendwie so schnell fertig. Es ist irgendwie so, der war für mich im Kopf so groß und so viel, aber das macht ja großen Spaß. Ja? Man arbeitet ja so viel, an so vielen interessanten Themen, vor allem an sich selber. Ja, und dann mach, okay, jetzt tust du Gewerbe anmelden und dann glaubt man ja so, und jetzt tust du halt, ne? Ja, und da habe ich halt eben gemerkt, Selbstständigkeit heißt doch, sich mit Positionierung, mit Marketing, mit Akquise und so zu beschäftigen. Und das war dann halt nochmal spannend und das ist halt dann immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und mein Assistenzjob war immer dann, war irgendwie so ein bisschen nebenbei hinten rum. Ich habe dann zweimal Stunden reduziert, einmal auf 30, dann auf 20. Also es war so eine Kündigung auf Raten, sagen wir mal so. Und irgendwann war es klar, das kann man jetzt nicht mehr aufhalten. Also ich muss mich jetzt wirklich entscheiden, weil beides schaffe ich einfach nicht mehr. Wo geht das Herz hin? Ich bin ja keine 20 mehr, ich kann ja nicht sagen, ja mach halt. Also es war schon mir wichtig, mir das rauszugeben und dann habe ich mich halt, ja, ich habe es mir nicht leicht gemacht, sagen wir es mal so, also gehe ich jetzt diesen Schritt in die Vollselbstständigkeit oder nicht? Aber es war einfach nicht mehr aufzuhalten, weil ich gemerkt habe, ich war jetzt wirklich sehr, sehr lang vollen Herzens Assistentin, aber es ist jetzt zu Ende. Ja, ich bin da rausgewachsen, es ist mir zu klein, es wartet hier etwas anderes, das ich machen möchte und ich muss es machen, weil das würde ich ewig bereuen. Ja, ich kann ja in meinen Coachings meinen Frauen immer erzählen, tut's und macht's, und dann tue ich es aber selber nicht. Das hat sich für mich ja nicht mehr stimmig angefühlt. Und natürlich hat man auch in der Firma gemerkt, ich bin nicht mehr mit diesem Herzblut dabei. Also es hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Mhm. Und habe halt dann eben diese Entscheidung getroffen. Mhm.
Den Aspekt finde ich sehr gut und interessant, quasi aus seinem Job rauszuwachsen, ja, also von der Assistentin zur Chefin, ja.
Ja.
Jetzt bist du deine eigene Chefin, ja.
Ja, ja.
Vielleicht bist du irgendwann einmal auch Chefin von Mitarbeitern.
Ja, was weiß
man. Ja, was weiß man. Jetzt wäre es aber noch spannend, was würdest du denn anders machen, wenn du jetzt Mitarbeitende hättest und Chefin bist? Gegenüber dem, was du so erlebt hast, weil eines kann man ja sicher sagen, es steht und fällt mit den Vorgesetzten, dass sich jemand in dem Unternehmen wohlfühlt.
Also,
ja?
Das habe ich so viel beobachtet und ich war wirklich in verschiedenen Firmen und ich war jetzt selber 12 Jahre Führungskraft. Und ich meine, das war super, weil ich habe da natürlich Coaching, ich habe ja da meine Leidenschaft ausleben können, weil ich habe ja sehr viel Teamcoachings gemacht, ich habe Einzelcoachings gemacht, es kamen auch viele andere Kolleginnen zu mir mit Herausforderungen und da habe ich ja gemerkt, auch bei denen, die nicht in meinem Team sind, worunter die leiden unter ihren Vorgesetzten, weil sie halt nicht gesehen werden oder nicht gehört werden und das war ja auch einer meiner Aufgabe oder ich habe mir die Aufgabe einfach genommen, meinen Chefs zu sagen, wo ich glaube, dass sie es nicht richtig machen. Also da will man natürlich auch, habe ich mich nicht immer beliebt gemacht, aber mir war das einfach wichtig, ja, weil das habe ich immer als wichtige Aufgabe gesehen als Assistentin, dass ich das Recht habe, meinen Chef zu sagen, bitte schau da hin, da gibt es einfach einen Konflikt oder da gibt es eine Schieflage. Das habe ich einerseits mit meinen Chefs auch immer gemacht und ich habe es in meinem Team, war mir das wirklich heilig, ja, dass ich immer weiß, wie geht's meinen Damen. Wenn ich merke, ich habe immer gemerkt, da ist im Team ein Konflikt, den müssen wir auflösen oder irgendjemand hat eine private Herausforderung, da habe ich immer nachgefragt. Und das, glaube ich, war mein Erfolgsrezept, warum das wirklich super funktioniert hat, 12 Jahre lang. Und das habe ich auch gesehen bei der Verabschiedung, bei dem, wie sie diese Worte und alles, ja, dass ich da für mich wirklich alles richtig gemacht habe. Mhm. Und das ist das, wo ich wirklich bei Führungskräften, so wie du richtig sagst, wenn man nicht sieht, dass jemand gefördert werden möchte, und ich habe das in meiner letzten Position nicht einmal angesprochen. Ja. Man kann sagen, okay, es gibt keine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit, dass man eine Lösung findet, aber es ist halt immer die Frage, möchte ich hinschauen, möchte ich dich fördern, mhm, oder mag ich die klein halten? Ja? Weil sonst wirst du vielleicht größer wie ich oder machst irgendetwas, was ich nicht will. Also es ist in diesen Wort Führungskraft steht einfach dieses Wort Führung. Und ich habe das in den letzten 35 Jahren irgendwie beobachtet. Also vielleicht ist es übertrieben, aber ich habe das Gefühl gehabt, 80% verstehen nicht, was die Aufgabe einer Führungskraft ist. Sie sind alle fachlich top und weiß ich nicht, so Micromanager, aber sie schauen nicht hin, wie es ihren Leuten geht und warum ein Projekt nicht funktioniert. Ein Projekt funktioniert nicht, weil die Leute einfach nicht miteinander kennen. Und, ja, also es war schon spannend, weil es war für mich so ein bisschen Praktikum für meine Ausbildung, wenn ich dann immer so in Meetings die Leute beobachtet habe oder so. Also man schaut dann schon immer mehr auf diese Dinge, weil es sehr spannend ist, weil du sagst, okay, das ist, ich könnte mir schon vorstellen, woran es liegt. Ne?
Ja. Also, ja, bitte noch.
Ja, nein, das ist das, wo ich glaube, wirklich, was du gesagt hast, was man anders, ja. Ich glaube, man muss wirklich dorthin schauen, das wichtigste Kapital sind MitarbeiterInnen, ja. Mhm. Und da gehört es auch dazu, einmal immer wieder hinzuschauen und sagen, ich habe das Gefühl, der oder die ist im Moment ruhiger. Der oder der zieht sich ein bisschen zurück. Muss ich schauen, hat die private Thema, ist die vielleicht nicht so happy mit einem Aufgabengebiet, könnte man da was tun, ja. Oder halt wirklich immer wieder zu vermitteln, wenn es was gibt, du kannst jederzeit, egal mit welchem Thema, zu mir kommen.
Mhm. Das ist bestimmt eine gute Basis für Selbstständigkeit, also wenn man selber mal in diese Rolle schlüpft, weil es ist ja noch einmal ein Unterschied, ob man Team leitet, ja, oder einen Bereich leitet, ja, oder ob man der ganz oberste
Head sich selber leitet.
Genau, Selbstführung und alles, was darunter ist. Ja. 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 Also das könnte spannend sein, sozusagen deine Theorie in der Praxis zu testen und zu schauen. Aber ich denke,
ja, absolut. Das merke ich.
Schon gut gearbeitet.
Man merkt es ja nicht, weil dieses einerseits will man diese Starre nicht mehr, man will nicht mehr die Grenzen haben. Und wenn man dann selbstständig ist, hat man überhaupt keine Grenzen, nämlich wirklich nichts mehr. Ja? Also das heißt, ich entscheide ja jeden Tag für mich, was ich mache. Ja. Und das ist schon auch eine Herausforderung, zu sagen, arbeite ich jetzt von 7 in der Früh bis 20 Uhr, da gönne ich mir jetzt diesen Freiraum und sage, ich mache heute 3 Stunden und dann ist es gut. Mhm. Arbeite ich jetzt mit diesen Kundinnen oder arbeite ich nicht mit ihnen? Ja? Wie gestalte ich meinen Tag? Mache ich heute nur Homeoffice oder mache ich heute, ja? Also das war schon, ich habe mich als extrem, ich bin extrem strukturiert, weil wenn du dann Vorstand organisieren musst, musst du gut strukturiert sein, du musst vernetzt denken. Also da bin ich wirklich top, 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 aber bei sich selber, das ist schon eine andere Nummer, ja, weil natürlich dieser Anspruch, dieses, oh mein Gott, wenn ich das nicht mache und ich muss jetzt produktiv sein, also bis man da so eine Routine für sich findet, die gut passt, ja, wenn so der komplette Rahmen eines Unternehmens wegfällt, weil du bist ja als Einzelunternehmerin alles, du bist Vorstand, du bist Marketing, du bist Vertriebler, du bist alles, IT, ja. Also ich, mit was ich mich da auseinanderschlagen musste, ich weiß noch ganz genau so, da war ich bei der Cornelia, Unternehmerinnen gelernt, und sie sagt irgendwas von Freebie, und ich denke mir, was will die von mir, was ist ein Freebie, um Gottes Willen, habe heimlich gegoogelt, ja, das wirst du nicht ganz deppert darstellen, Freebie, oh Gott, was soll ich bis Sonntag so ein Freebie machen, oh mein Gott, ja, also, okay, kennen wir, okay, aha, ist ein Programm, muss ich mir anschauen, ja, aber was ich in der Zeit, jetzt in den Jahren der Selbstständigkeit wirklich extrem gelernt habe, WordPress, Canva, KI, also so viele Dinge, ja, abgesehen davon, wie viele coole Menschen ich kennengelernt habe, das hätte ich einfach in meinem Angestellten-Dasein, diese Chance hätte ich nie mehr gekriegt. Weil ich war in meinem Käfig, unter Anführungszeichen, und weiter habe ich nicht raus dürfen. Mhm. Und jetzt kann ich ja mein Areal kann ich ja jetzt erweitern. Das steht ja mir frei, ja.
Ja, und es ist so, dass man dann doch, so wie du sagst, für viel mehr verantwortlich ist als so sein eigenes Fachgebiet, ne? Sondern bis IT ist irgendwie alles.
Alles. Genau. Alles, ja.
Also, und das heißt, man muss eigentlich noch einmal ein bisschen anders drauf schauen, ne? Also überhaupt, wenn man auch alles alleine macht, ne?
Ja, und das, man lernt halt, ne? Man lernt halt wirklich.
Learning by doing halt.
Ja.
Jetzt wäre es aber interessant, also wir wissen ja, Lebens- und Sozialberatung ist ein weites Feld. In welche Richtung hin hast du dich spezialisiert? Mit welchen Anliegen arbeitest du?
Also ich arbeite jetzt, also meine Positionierung derzeit oder schon der letzten ein, zwei Jahre ist jetzt berufliche und private Trennungen, Umbrüche. Also das heißt, einerseits in einem Job festzuhängen, der man nicht mehr taugt, oder in einer Beziehung festzuhängen, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das Richtige noch ist, also dieses Bleiben oder Gehen. Ich habe es eigentlich in drei Phasen aufgeteilt, dieses Entscheidungsphase, dieses Bleiben oder Gehen. Dann die zweite Phase ist die Umsetzungsphase, das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir setzen sie um. Und die dritte Phase ist die Identitätsphase, das heißt, wir sind im neuen Ankommen, aber wir kennen sie. Das Neue fühlt sich manchmal noch sehr komisch an und nicht so wie neue Schuhe. Irgendwie kriegt er noch Blasen am Anfang und sie fühlen sich komisch an. Und das finde ich insgesamt, ich meine, erstens einmal war diese spitze Positionierung einfach wichtig, weil man ja weiß, gerade im Bereich Coaching ist es wichtig, sich ein Thema zu nehmen, wo man sagt, ich glaube, hier bin ich die Expertin, und ich habe auch, ich privat als Person, Sabine Bulten, habe viele berufliche und private Umbrüche erlebt. Ich habe eine Scheidung hinter mir. Ich habe immer ein paar Mal schon beruflich mich verändert und private Katastrophen überlebt. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, und ich hatte immer dann unbewusst oder bewusst einen Plan für mich. Ja, ich habe mir immer unbewusst oder bewusst Komplizinnen an die Seite geholt, um es zu schaffen. Und darum hat es sich für mich irgendwann dann logisch angefühlt, dass das mein Thema wird, ja. Weil ich möchte sehr, sehr authentisch, empathisch, liebevoll, aber sehr, trotzdem sehr unterstützend, so ein bisschen schubsen, Frauen unterstützen, diesen Schritt zu wagen, egal in welche Richtung. Und diese Richtung darf sein, dass ich bleibe, aber unter welchen Bedingungen, ja. Also nur bleiben und sagen, okay, ich akzeptiere alles, wie es ist. Da bin ich kein Fan davon, und das wissen die, mit denen ich arbeite. Aber wir können erarbeiten, unter welchen Bedingungen kannst du bleiben. Dann reden wir halt mit dem Vorgesetzten, das und das stellen wir vor, gibt es eine Möglichkeit, intern zu wechseln. Und. Detto in der Beziehung, ja. Wenn ich mir sage, hast du das so klar, wie du es mir gesagt hast, schon einmal deinem Partner gesagt? Dann ist man sehr oft still, habe gesagt, oder hast du weichgespült, ja, weil weichgespült verstehen sie oft nicht, ja. Also das ist so, dass es heißt nicht automatisch, wenn man zu mir kommt, dass es sofort um Scheidung und um Kündigung geht, ne? Sondern einfach zu sagen, wir machen einmal Bestandsaufnahme und schauen, was ist da und wo gehen wir halt hin. Und dieses Thema finde ich erstens einmal sehr stimmig für mich, weil ich selber aus eigener Erfahrung sehr gut kenne und weil ich da einfach alle meine Herzensthemen reinpacken kann, ja. Glaubenssätze, Selbstliebe, Selbstfürsorge, alles, was halt da so, Sozialisierung, ja, da passt eh alles rein, was ich gern mag. Und drüber steht halt diese Vision, mein Titel, diese Selbstermächtigungskomplizin. Ich möchte Frauen in die Selbstermächtigung bringen. Ich will, dass sie kapieren, sie haben es in der Hand, sich die Macht zu geben, sich einen Job zu suchen, der sie glücklich macht, sich eine Beziehung zu suchen, die sie glücklich macht, beziehungsweise gar keine Beziehung zu haben. Ich finde das absolut in Ordnung. Ja. Ich war sehr, sehr lang Single und das war einer der geilsten Zeiten in meinem Leben. Also so wirklich Frauen zu animieren, sich Dinge zuzutrauen, die sie sich in dem Moment noch nicht vorstellen können.
Mhm.
Aber in ihrem Tempo, in ihrer Intensität, darum arbeite ich halt nur im 1:1, weil das einfach so heikle, intime Themen sind, dass das einfach im 1:1 besser passt. Ja.
Mhm. Ja, also in dem beruflichen Bereich, da sind wir uns ja auch ähnlich. Ja? Also auch ja. Das so, dass es mehr als zwei Lösungen gibt. Es gibt immer zwei Lösungen.
Absolut,
und ja. Man muss sich da einfach ein bisschen schauen, was ist da eventuell noch kreativ möglich. Also Problemlösung ist ja ein kreativer Prozess, ne?
Ja, und das ist, sage ich mal, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt dazwischen ganz viele Grau- und Bunttöne. Ja. Und natürlich, wenn man in so einem Strudel drinnen ist, man sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genauso ist es beruflich wie privat, das ist ja the same. Ja. Es ist einfach so eine Krisenausnahmesituation, wo es halt wirklich Sinn macht, dass jemand externer drüber schaut, der mit dem Thema überhaupt nichts, also mit dir selber als Person nichts zu tun hat, weil alles, was im privaten Umfeld ist, ist immer so ein bisschen was Neues, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja, stimmt. Was würdest du denn jetzt als abschließenden Tipp oder gleichzeitig auch besten Tipp geben für Frauen, die eben festhängen, entweder in einer Beziehung oder in einem Job? Wie sollten sie es angehen, außer dass sie dich anrufen?
Naja, es einmal wahrzunehmen und sie es nicht wegschieben und nicht so schön reden. Ja, nicht mehr sagen, na, eigentlich geht's mir ja eh gut und eigentlich ist es eher super Job und eigentlich ist er ja eh lieb, sondern einfach zu sich zu stehen und sagen, okay, ich bin nicht glücklich, irgendetwas taugt mir da nicht. Und was ist es genau und was kann ich tun, dass es verändert? Oder wo kann ich mir Hilfe holen? Mit wem könnte ich drüber sprechen? Ja, es gibt ja niederschwellige Angebote. Natürlich freue ich mich, wenn ich Menschen begleiten kann, aber für jeden passt halt nicht im Moment. Es gibt Podcasts, es gibt Bücher, ja, es gibt vielleicht Role Models, die man anhören kann. Aber es nicht wegzuschieben und sagen, ich bin das Problem, ich muss mich nur bemühen und ich muss nur noch performen, ja, weil das ist das, was Frauen oft sehr, sehr gerne tun.
Mhm.
Ja. Sondern einfach sagen, auch wenn vom Außen jeder sagt, der Job ist so super oder der Mann ist eh lieb, wenn es für mich einfach nicht mehr passt, darf ich da hinhören. Und man nicht das so in Frage stellen oder so, bitte stell dich nicht so an. Wenn es für mich nicht passt, dann passt es einfach nicht.
Ja. Das mit der Wertigkeit, also es ist eine Frage der Wertigkeit. Ja, wie viel ist die Meinung von anderen wert im Vergleich zu meiner eigenen Meinung?
Nicht? Ja, absolut. Absolut, ja.
Dieses Problem sehe ich auch immer wieder und auch, dass es nicht so ernst genommen wird. Ja? Also steht ja nicht so an. Ja.
Ja.
Großen und Ganzen passt eh. Ja.
Ja. Und woanders ist ja eh auch nicht besser, das hörst du wahrscheinlich auch.
Ja, genau.
Und das kann ich halt echt widerlegen aufgrund meiner Erfahrung. Natürlich habe ich auch ein, zwei Mal nicht so den tollen Griff gemacht, aber ich habe auch in dieser Zeit etwas gelernt.
Mhm.
Und es war ein Sprungbrett wieder zu was Neuem und ich habe aber in der Firma ein, zwei tolle Menschen kennengelernt, die ich nicht kennengelernt hätte. Ja, also, und natürlich kann bei einem Jobwechsel das nächste vielleicht nicht so optimal sein, aber vielleicht ist es das übernächste dann.
Mhm.
Ja,
dieses Konzept von, es wird immer wieder eine Türe aufgehen und es ist einfach nicht nach einer Türe zu Ende, ja, außer dann vielleicht, ja, aber da weiß man nicht.
Ja.
Ja. Aber so ansonsten, es geht ja weiter, nicht? Und das ist, glaube ich, ein Konzept, das nicht wirklich noch Eingang gefunden hat. Ja,
Ja, und das macht es ja so wertvoll, wenn man eben mit jemandem, und ich mache es ja genauso, ich suche mir ja auch Unterstützung, ich arbeite ja auch immer mit unterschiedlichsten Coaches, weil ich mir bei gewissen Themen auch selber im Weg stehe und mir irgendwelche Geschichten erzähle, ja, ich weiß vollkommen, dass das ein Blödsinn ist, aber es gibt manche Dinge, da brauche ich einfach jemanden, der mich challenged, der mich da drüber führt über diese Schwelle, die Tür aufmacht oder die Tür zumacht, ja. Also, und darum ist es auch immer, wenn ich mit Kundinnen arbeite, natürlich sieht das nicht, ja. Oder sieht es und kann nicht, ja. Weil halt einfach da ihre Handbremse sind. Und meine Aufgabe ist es, ihr es eben schmackhaft zu machen. Und so wie du sagst, es gibt nicht nur die eine oder die andere Lösung. Manchmal gibt es im Moment gar keine Lösung, weil wir müssen jetzt im Moment einmal Akku aufladen. Wir müssen schauen, dass sie wieder in die Kraft kommt, damit sie überhaupt die Kraft hat, über eine Entscheidung nachzudenken und zu schauen, was könnte denn die Entscheidung sein. Aber wenn die am Limit läuft, na, dann müssen wir mal bei was anderem ansetzen. Ne?
Ja, stimmt. Würdest du sagen, ist Selbstermächtigung ein Selbstwertthema oder hakt es woanders?
Na, das ist sicher, also, und es spielen sicher noch andere, aber Selbstwert ist ein Riesenthema, ja. Das ist immer das, was ich sage, welches Preisschild hängst du dir um? Ja. Weil man die Selbstermächtigung, das heißt, ich habe selbst die Macht, ja. Aber wenn ich die Macht habe, mir selbst irgendetwas zu gönnen oder umzusetzen, muss ich ja wissen, was bin ich wert? Ja, bin ich jetzt Sales oder bin ich Luxus-Level, ja? Und das ist das, was wir immer spielen in meinen Coachings. Also ich sage, okay, welches Schüttel hängst du denn jetzt um? Mhm. Ja? Weil wenn du immer zu einem Ja sagst, wenn du immer deine Grenzen überschreiten lässt, bist du nichts wert. Man darf permanent über dich verfügen. Und wenn ich aber sage, ich bin was ganz Tolles, Besonderes, ja, und ich muss mich gut abgrenzen, weil ich ja so toll bin und so wichtig bin für mich, dann sage ich nicht zu einem Ja, das geht ja gar nicht, ja.
Mhm.
Und da tun wir Frauen uns schon noch um ein Stück mehr. Ich meine, es gibt sicher Männer auch, die dieses Thema haben, aber wir Frauen lernen halt schon sehr von unserer Erziehung, dieses Dienen, dieses für Kinder da sein, für Mann da sein, für die Eltern da sein, ja. Umso mehr muss ich einfach aufpassen. Ne? Mhm. Typische, klassische Beispiel Flugzeug, ja. Erst ich Maske, dann anderen Maske aufsetzen, ja. Mhm. Ich muss einmal safe sein, ich muss einmal in meiner Kraft sein, damit ich alle anderen bedienen kann. Und da tun sich die wirklich Frauen wirklich, wirklich schwer.
Ja.
Ich nehme nicht aus.
Ich auch nicht.
Ich bin mit meiner Kundin an. Ich bin genau vielleicht einen Schritt oder eine Nasenlänge weiter gekommen schon. Ja. Aber ich bin den Weg schon gegangen. Ich weiß, wo die feststecken. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich kenne es.
Ja. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann er dich erreichen oder wie möchtest du kontaktiert werden?
Ich habe auf meiner Website entweder ein Kontaktformular, beziehungsweise gibt es bei mir immer dieses Angebot über Calendly, sich ein 30-minütiges kostenloses Erstgespräch zu buchen. Das wird dann online oder telefonisch, das kann sich jeder selber aussuchen, kann er dann buchen und da checken wir mal so, was ist dein Thema, wie geht's da, was brauchst du da und könnte ich dir helfen und wie können wir zusammenarbeiten? Mir ist es einfach wichtig, dass man vorher auf jeden Fall abcheckt, passt die Chemie. Mhm. Ist es wirklich das Thema, wo ich von mir so sagen kann, ja, kann ich dir helfen, bin dabei. Und die zukünftige Kundin muss auch schauen, fühle ich mich mit der wohl oder nicht. Ja.
Mhm. Genau. Ja gut, liebe Sabine, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein sehr schönes, interessantes Gespräch. Und unserem lieben Publikum, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs immer wieder Einschalten und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Danke für die Einladung, Claudia.
Gerne. Baba.